Inforadio Podcast.
Ich möchte Ihnen heute einen Mann vorstellen, der beruflich täglich mit den Abgründen menschlichen Verhaltens, mit Mord und Totschlag zu tun hat, meistens im Zusammenhang mit Sexualität. Grausame Bilder graben sich in sein Gedächtnis ein. Auf seinen Namen bin ich im Buch Heimatschutz von Stefan Aust und Dirk Labs über die Morde des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes gestoßen. Sie berichteten darin unter anderem von einem Münchner polizeilichen Fallanalytiker, der schon 2006 meinte, bei diesen Tätern müsse es sich um Rechtsradikale handeln. Nur haben die Verantwortlichen nicht nach seiner Hypothese gehandelt. Weitere NSU-Morde folgten und daran trägt dieser Mann noch immer. Er leitet in München die Dienststelle Operative Fallanalyse der Bayerischen Polizei im Polizeipräsidium in München und hat über seine jetzt 17-jährige Arbeit ein Buch geschrieben, Die Logik der Tat, Drömer Verlag, 19,99 €. Geboren 1973 in Bad Tölz, verheiratet, Ausbildung als Kriminalbeamter, Mitbegründer eben jener Dienststelle Operative Fallanalyse in München. Er ist einer der bekanntesten deutschen Fallanalytiker, international vernetzt, weshalb der Kollege Stefan Aust ihn auch einen Profiler von Weltrang nannte. Herzlich willkommen, Alexander Horn.
Grüß Gott, Herr Kalle.
Ihr Beruf begeistert Sie. Was ruft diese Begeisterung hervor?
Es ruft diese Begeisterung hervor, dass ich mir immer wieder die Frage nach dem Warum stellen kann, bei sehr unterschiedlichen Fällen. Und das ist etwas, was mich bis heute fasziniert, wieso bestimmte Menschen in bestimmten Situationen sich für eine Verhaltensweise entscheiden und nicht für eine andere.
Warum wollen Sie nicht Profiler genannt werden?
Ja, der Begriff des Profilers ist zu eng gefasst. Das, was wir betreiben, deswegen nennen wir es ja operative Fallanalyse, ist viel mehr als nur das Täterprofil. Es geht hier in erster Linie darum, dass man einen Fall verstehen muss. Denn wenn man einen Fall nicht versteht, wird man ihn auch nicht klären können. Und deswegen wäre uns die Bezeichnung des Profils einfach zu kurz.
Auch wollen Sie nicht Monsterjäger genannt werden, wie Sie ja von Teilen der Medien genannt wurden, in dem berühmten Fall Maskenmann, dem Fall Dennis, auf der Suche nach einem mehrfachen Kinderschänder und Kindermörder. Warum also nicht Monsterjäger?
Ja, weil auch das wieder ein falsches Bild zeichnet von diesen Tätern. Denn das Bild, das entsteht, wenn man immer dieses Monströse in den Vordergrund stellt, ist eben ein falscher Eindruck. Viele dieser Täter, gerade wenn es sich um Serienmörder handelt, sind häufig dann auch angepasste Menschen, die ein scheinbar angepasstes Leben führen und eben gar nicht zu diesem Bild dieses Monsters passen. Und auch da verzerrt eben häufig das Bild. Deswegen versuchen wir, das ein bisschen anders eben auch darzustellen. Wobei die Taten, die diese Menschen begehen, natürlich extrem grausam sind und was Monströses an sich haben.
Da komme ich gleich nochmal drauf. Ich will jetzt nochmal ein bisschen bei Ihnen persönlich bleiben. Sie entsprechen auch nicht dem Klischee eines Tatortkommissars, nein?
Die Frage ist, was ist das Klischee des Tatortkommissars?
Naja, das ist der, dessen Intuition am Schluss dann doch immer entscheidet irgendwie.
Nein, das ist natürlich eines der Stereotype, das häufig im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Fallanalytiker ist, dass die Intuition, das Bauchgefühl die große Rolle spielt. Tatsächlich ist es nicht der Fall. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass eben genau die Kombination von methodischem, analytischen Arbeit und der Erfahrung in einer großen Masse anderer Fälle uns dabei hilft, diese Entscheidungen richtig zu bewerten.
Sie haben dieses Team Operative Fallanalyse vor 17 Jahren mit hohem Engagement und auch durchaus mit hohem Sendungsbewusstsein, lese ich, aufgebaut. Warum brauchten Sie dieses Sendungsbewusstsein?
Naja, es ist ja so, dass wenn man versucht, ein neues Gebiet zu etablieren, dann ist das ja nicht unbedingt immer nur ganz einfach, sondern häufig auch mit Widerständen verbunden, da die Frage sich stellt, braucht man das überhaupt? Ist das notwendig? Generiert das denn tatsächlich auch einen Mehrwert? Und insofern war das natürlich am Anfang erstmal wichtig, die Leute davon zu überzeugen, die Kollegen, die Ermittler davon zu überzeugen, dass das, was wir da machen, auch echt einen Mehrwert für sie bringen kann.
Sie sind aber auch jetzt nicht die besseren Ermittler sozusagen oder fühlen sich nicht so.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, was man deutlich machen muss, ist, wir sind Unterstützungsleister, wir sind die Berater. Wir kommen eben dann hinzu, wenn es sich um außergewöhnliche Fälle handelt, wenn außergewöhnliche Fallkonstellationen vorliegen, die nicht das Alltägliche sind. Und genau für solche Fälle sind wir da, um gerade dann den Ermittlungsleiter zu unterstützen und ihm aufzuzeigen, was denn aus fallanalytischer Sicht das wahrscheinlichste Szenario, mit dem er hier zu tun hat?
Sie haben eben zwei Stichworte genannt, Bauchgefühl, Intuition. Das ist nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist eben Erfahrung. Warum ist Erfahrung das Wichtigste?
Ich würde sagen, die Erfahrung ist deswegen so wichtig, weil wir in Ausnahmesituationen im Regelfall entscheiden müssen. Wenn Sie sich so eine Kommissionsarbeit vorstellen, Sie haben, nehmen wir ein Beispiel, einen Sexualmord an einem Kind. Also der Worst Case, der für die Polizei mit entstehen kann. Sie haben hohen Handlungsdruck, das ist eine hohe Öffentlichkeitsdruck, es ist auch ein Druck der Medien natürlich da. Das heißt, es sind wirklich extreme Handlungssituationen und in denen können wir dazukommen und versuchen, hier die Kollegen zu unterstützen. Der einzelne Ermittler hat häufig so einen Fall noch nie erlebt. Wir wiederum haben natürlich sehr häufig mit solchen Fällen zu tun und können deswegen diese Mechanismen besser einschätzen, aber bringen natürlich auch einen Mehrwert, weil wir wissen, was sind denn das für Täter, was sind das für Fallkonstellationen, wie entsteht denn eine Situation, in der es zum Sexualmord an einem Kind häufig kommt.
Sie sagen Mechanismen, man könnte das ja auch Zusammenhänge nennen und es sei eben ein sehr schwerwiegender, der schwerwiegendste sogar Fehler von polizeilicher Ermittlungsarbeit, eben die Zusammenhänge nicht zu erkennen. Warum ist das so? Warum kommt das so häufig vor?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Die große Herausforderung, vor der die Kriminalpolizei häufig steht, ist es, einen Serientäter frühzeitig zu erkennen. Das Problem dabei ist, dass wir uns nicht glauben dürfen, dass ein Täter immer dieselbe Verhaltensweise zeigt. Also zwei Taten, selbst wenn sie vom selben Serienmörder begangen worden sind, können ganz unterschiedlich aussehen. Warum? Weil es eben nicht nur um das Handeln des Täters geht. Es geht auch darum, wie handelt das Opfer? Wie ist die Tatsituation? Gibt es äußere Einflüsse, die eine Rolle spielen? Und das ist eben sehr wichtig, dass manches, das gleich aussieht, muss nicht gleich sein, aber manches ist unter Umständen gleich, auch wenn es unterschiedlich aussieht. Und das ist genau die Kompetenz, die wir versuchen, dort mit reinzubringen, in der Verhaltensbewertung zu sagen, das ist doch verhaltenstechnisch sehr, sehr ähnlich.
Der Maskenmann, schon erwähnt, hat Sie 14 Jahre lang beschäftigt. Ihr Team hat irgendwann dann ein Täterprofil erstellt. Das ist erst einmal schwierige Teamarbeit.
Teamarbeit ist bei uns ein ganz großes Thema. Das steht meines Erachtens ganz im Vordergrund. Denn die Fallanalyse ist ein interpretatives Verfahren. Das heißt, wir nehmen Fakten und wir versuchen, diese zu interpretieren. Das heißt aber natürlich auch, dass wir mit Hypothesen arbeiten. Und Hypothesen müssen zum einen vielfältig sein. Dafür brauche ich das Team. Aber was noch viel wichtiger ist, diese Hypothesen müssen kritisch geprüft werden. Und das ist etwas, was meines Erachtens nur im Team wirklich effektiv und effizient erfolgen kann.
Das heißt also, da werden verschiedene Hypothesen geprüft und die, die dann keiner mehr widerlegen kann, wird dann nach außen getragen?
Genau, also wir gehen, wenn Sie so möchten, an einen Fall ran wie an ein weißes Blatt Papier und wir versuchen es eben dann zu befüllen. Und dabei wird natürlich zwangsläufig eine ganze Reihe von Hypothesen aufgestellt werden. Um was handelt sich, welche Motivlage könnte hier im Vordergrund stehen zum Beispiel. Und wir versuchen dann, die wahrscheinlichste Hypothese herauszuarbeiten. Manchmal kann es auch sein, dass unter Umständen zwei Hypothesen stehen bleiben müssen und man dann versucht, diese nacheinander abzuarbeiten, gerade wenn es eben sehr komplexe Fallkonstellationen sind. Aber schon, dass wir präsentieren der Sonderkommission das Ergebnis zu sagen, davon gehen wir aus, dass das die wahrscheinlichste Hypothese für diesen Fall ist.
Aber bei dieser Präsentation müssen Sie dann schon oft hohe Überzeugungskraft aufbringen.
Das ist natürlich auch ein Diskussionsprozess. Also die Ergebnispräsentationen sehen auch so aus, dass das die Gelegenheit ist für alle Ermittler, mit uns diese Fragen zu diskutieren und auch kritisch unsere Hypothesen zu hinterfragen. Das ist meines Erachtens sehr wünschenswert. Die Aufgabe ist es, die Kollegen zu unterstützen und das versuchen wir sehr deutlich zu machen, dass wir da sind, um ihnen zu helfen und nicht um sie zu kontrollieren oder nicht um sie zu belehren.
Der Maskenmann wurde gefasst, Urteil lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Sie hatten keine Beweise für 3 Morde und 40 Misshandlungen von Kindern, konnten ihn dann aber zum Geständnis bringen. Was war da Ihre Vernehmungsstrategie?
Der entscheidende Punkt bei dieser Vernehmung war meines Erachtens das Aufzeigen von Verständnis. Verständnis für den Menschen, Verständnis auch für die Situation. Das mag sich jetzt im ersten Moment vielleicht sehr komisch anhören, wenn wir wissen, dass er als Serienmörder tätig war. Aber es gibt ja immer eine Entwicklung, wieso jemand dorthin kommt und ein solches Delikt begeht oder so eine Serie von Delikten begeht. Und gerade die Erfahrung aus anderen Gesprächen, die ich mit Serienmördern auch schon hatte, konnte ich natürlich auch hier in dieses Gespräch mit einbringen und ihm aufzeigen, dass ich manches von diesen Dingen versuche nachzuvollziehen, weshalb er sich für solche Entscheidungen...
Das heißt, Sie schreien da nicht rum?
Um Gottes Willen, natürlich nicht. Aber das ist auch für Vernehmungen nicht der richtige Ansatz. Hier unterscheidet sich natürlich die Lebensrealität ganz deutlich von dem, was Sie in irgendwelchen Fernsehsendungen sehen. Was aber naheliegend ist, ich meine, wenn Sie mit jemandem ins Gespräch kommen wollen, ist es nicht der beste Ansatz, ihn anzubrüllen.
Das ist wohl wahr. Es war sicher dann eben auch etwas Besonderes, diesen Mann nach 14 Jahren im Gefängnis abliefern zu können. Wohl auch für den Mann selbst?
Ja, das war eine sehr extreme Situation, glaube ich, für alle Beteiligten, für den Soko-Leiter, der ja mit mir diese Vernehmung geführt hat, für den Täter und für mich. Es war auch eine sehr schräge Situation, als wir ihn dann, nachdem ihm der Haftbefehl eröffnet wurde vom Untersuchungsrichter, haben wir ihn in dem Gefängnis abgeliefert und zum Schluss, als wir uns verabschiedet haben, hat er sich dann bei mir bedankt für diesen heutigen Tag, was natürlich auch eine sehr schräge Situation war. Aber ich glaube eben, es war nicht eine Erleichterung in dem Sinne von, ich muss unbedingt das loswerden. Aber es glaube ich schon, dass es das erste Mal, er war ja insgesamt knapp 19 Jahre, dauerte es, bis wir ihn ermitteln konnten, das erste Mal, dass er mit jemandem über das so reden konnte.
Herr Horn, Ihre Methode bringe vor allem eben bei Tötungsdelikten mit sexueller Komponente den größten Nutzen, schreiben Sie, und durchaus auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Um bei den Kindern jetzt mal zu bleiben, zur Grausamkeit gehört, dass in den meisten Fällen die Kinder sehr schnell getötet werden?
Naja, es ist einfach ein Fakt, dass die Situation sich häufig so gestaltet, dass die Kinder sind in der Öffentlichkeit unterwegs, auf dem Weg von der Schule oder von der Freundin nach Hause oder zur Schule. Und das ist sozusagen das Fenster zur Tatbegehung, das sich für den Täter öffnet. Und wenn die Kinder im öffentlichen Raum unterwegs sind, werden sie häufig eben abgegriffen, in ein Fahrzeug verbracht, irgendwo hin. Es kommt zu sexuellen Handlungen und anschließend dann zur Tötungshandlung. Also insofern, das sind so die klassischen Konstellationen, in denen sich diese Fälle zeigen. Und beim Maskenmann war es eben genau andersrum und das machte diesen Fall eben auch so außergewöhnlich, weil er nachts in geschützte Bereiche eindrang, in Schullandheime, in Zeltlager, teilweise in Wohnhäuser und dort die Kinder missbrauchte und teilweise entführte und tötete. Und das ist eben Verhalten, das sehr atypisch war.
Was treibt denn neben dem Sexualtrieb Sexualstraftäter an?
Oh, das ist sehr schwierig so zu beantworten, denn es gibt nicht den Sexualstraftäter. Das muss man einfach ganz klar sagen.
Hier dann unterscheiden Sie bitte.
Deutlich differenzieren. Es ist natürlich etwas anderes, ob ich jemanden habe, der als Exhibitionist in Erscheinung getreten ist oder das andere Extrem, Sie haben den sexuellen Serienmörder, der eine Rolle spielt. Also da muss man einfach differenzieren. Auch beim Serienmörder gibt es nicht den Serienmörder. Wenn Sie dran denken, Sie haben diejenigen, die zum Beispiel jetzt Prostituierte am Straßenstrich sich aussuchen und töten und Sie haben auf der anderen Seite Krankenpfleger, die ihre Patienten zu Tode spritzen. Das ist eine große Bandbreite. Aber das, was gemein ist, was immer wieder als verbindendes Element kommt, ist tatsächlich die Auslebung von Macht, von Dominanz und Kontrolle in sehr, sehr unterschiedlicher Art und Weise. Ob das eben der Vergewaltiger ist, der aus einer Wutmotivation vergewaltigt und dabei den Frauen dann auch teilweise schwere Verletzungen beifügt. Wobei diese Wut sich nicht gegen die Person richtet, die hier vergewaltigt wird, sondern generell gegen Frauen.
Gibt es denn typische Altersgruppen?
Hinsichtlich der Täter muss man schon sagen, dass natürlich die Altersgruppe der, sage ich mal, 20- bis 40-Jährigen als Täter deutlich überrepräsentiert ist. Ab dem 40. Lebensjahr nimmt die Anzahl der Delikte dann deutlich ab. Also insofern haben wir natürlich schon bestimmte Fokusgruppen, in denen wir unterwegs sind. Kommt aber auch, kann man nicht generell sagen. Wenn Sie zum Beispiel sexuelle Sadisten haben, die Gott sei Dank aber relativ selten vorkommen, da kann es auch noch hochgehendes Alter. Ich hatte jetzt erst mal kurz einen Täter, der war über 70 Jahre alt und begeht ein sexuelles sadistisches Delikt. Also insofern, da ist die Bandbreite größer.
Sie haben ja schon mal gesagt, diese Täter sind keineswegs also überwiegend geisteskranke Monster. Und eine Fehlannahme ist dann eben auch, dass bei den Ermittlungen manchmal gesagt wird, Mensch, so ein grausamer Täter, der kann nicht aus unserer Mitte, aus unserer Nähe kommen.
Ja, wir haben dafür eigentlich sogar einen ganz netten Begriff, den uns die Kollegen aus dem englischsprachigen Raum entliehen haben, und zwar das sogenannte No-Monsters-Here-Phänomen. Denn egal, wo sie hinkommen zu einer schwerwiegenden Ermittlung, ist eigentlich eine der ersten Aussagen, das muss ein Fremder sein, das kann keiner von uns sein. Und ich beschreibe da im Buch auch einen Fall in Irland, in dem das so eine Wahrnehmung war, die da die Kollegen hatten, als wir kamen. Und das ist aber vielleicht auch ein Erklärungsansatz. Man will natürlich sich nicht vorstellen, dass das Böse unter Umständen einfach nebenan wohnt und gar nicht so weit weg ist von dem, wie man sich das vorstellt.
Was sich ja viele auch vorstellen, ist, dass solche Täter ganz gezielt, ganz strukturiert vorgehen, ihr Opfer ganz systematisch eben aussuchen. Aber auch das ist nicht der Fall.
Nein, wir haben zum Beispiel eine sehr große Forschung betrieben, indem wir alle geklärten Sexualmorde in Bayern über einen 30-Jahres-Zeitraum uns angeschaut haben. Und da kam das Ergebnis raus, als eines der Ergebnisse, dass knapp 50% dieser Taten waren Spontantaten. Das heißt, als der Täter an diesem Abend unter Umständen das Haus verlassen hat, wusste er noch gar nicht, dass er ein paar Stunden später ein sexuelles Tötungsdelikt begangen wird. Also insofern, das ist natürlich nicht das Bild, das die Öffentlichkeit, das natürlich durch Filme wie das Schweigen der Lämmer da natürlich eine Rolle spielen, dass sie den genialen Serienmörder haben, der ja ein abgeschlossenes Studium ist und als forensischer Psychiater tätig ist. Schauen Sie, in meiner Studie waren es effektiv, glaube ich, dann 0,3% aller Täter, die ein abgeschlossenes Studium hatten. Also Sie merken, das ist ein anderes Bild.
Und Ihre Erfahrung ist eben auch bei Sexualdelikten, dass da die Gewalteskalation oft erst aus der Tatsituation heraus entsteht. Also Folge des Widerstandes des Opfers ist. Welchen Rat geben Sie denn dann Frauen, die in eine solche Situation geraten?
Das erachte ich als eine der wirklich ganz schwierigen Fragen. Ich weiß, Sie sind ja der Mann für die schwierigen Fragen. Es ist so, da muss man auch wieder unterscheiden. Es gibt unterschiedliche Arten von Vergewaltigern. Reduzieren wir es mal auf den Vergewaltigungstäter. Wenn Sie jetzt einen Vergewaltigungstäter haben, der eine Machtkomponente ausleben möchte, bei dem haben Sie zum Beispiel eine relativ hohe Chance, wenn Sie Widerstand leisten, dass er einfach die Flucht ergreift. Wenn es allerdings ein Täter ist, der eine Wutkomponente aufweist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wenn man Widerstand leistet, dass sich die Gewalt noch stärker bei ihm steigert und es unter Umständen sogar zum Tötungsdelikt
ist. Wie soll die Frau das erkennen?
Das ist genau das Problem dabei. Und das ist genau die Schwierigkeit. Nur kann ich Ihnen aus der Forschung sagen, die große Masse, wir reden davon knapp 85% der Täter, sind machtmotiviert und nicht wutmotiviert. Also insofern ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich wehre, dass ich den Täter eher in die Flucht schlagen kann, größer. Aber das ist natürlich problematisch, das ist immer vom Einzelfall abhängig. Insofern, die klassischen Wenn-Dann-Regeln, die gibt es halt einfach gerade auch in diesem Bereich nicht. Das ist auch in unserer Arbeit als Fallanalytiker natürlich das Problem, dass man nicht sagen kann, wenn ich dieses Verhalten sehe, wird es genau das heißen. Das geht leider so nicht.
Wir sind jetzt dabei, ein paar Mythen aus der Welt zu räumen. Wie hoch ist die Aufklärungsquote bei Sexualstraftäten und Mord in Deutschland?
Wenn wir uns gerade mal die Tötungsdelikte annehmen, das ist ein sehr gutes Beispiel, denke ich, da liegen wir in Deutschland regelmäßig um die 95% und drüber. Das ist insofern natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht, dass die große Masse der Tötungsdelikte aufgeklärt wird. Das liegt aber natürlich auch daran, dass die große Masse der Tötungsdelikte in Deutschland Beziehungsstraftaten sind. Opfer und Täter kannten sich und häufig entsteht aus dieser Situation ein Konflikt, der dann schließlich und endlich tödlich ausgetragen wird. Bei den Sexualmorden ist die Aufklärungsquote aber deutlich geringer. Da liegen wir dann so ungefähr zwischen 75% und 85%. Aus dem einfachen Grund, hier treffen eben häufiger zwei Fremde aufeinander.
Die Zahl der Tötungsdelikte ist aber in Deutschland rückläufig. Welche Erklärung haben Sie dafür?
Wir können es uns noch nicht hundertprozentig erklären. Es ist aber ein Trend, der sich nicht nur in Deutschland zeigt. Auch wenn Sie ins Ausland schauen, wenn Sie die Zahlen in England sich anschauen, insgesamt, Sie erleben rückläufige Zahlen bei den Tötungsdelikten. Es gibt eine Vielfalt von Erklärungsansätzen. Was man sagen muss, zum Beispiel natürlich, die medizinische Versorgung hat sich verbessert. Es ist teilweise wirklich beeindruckend, was die Notfallmedizin heute schafft. Fällen, denen wir vor 20 Jahren, wäre uns das Opfer gestorben, das jetzt überlebt. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch eine Vielzahl von Programmen, die gestartet wurden seitens der Polizei oder der Justizbehörden, auch zum Beispiel zum Thema häusliche Gewalt. Und nachdem ich ja gesagt habe, die große Masse der Tötungsdelikte in Deutschland sind Taten, die eine Beziehung irgendwie aufweisen, ist das natürlich so, wenn Sie hier eine faktische Trennung dieser zwei Parteien reinbringen durch einen Einsatz häuslicher Gewalt und Sie ziehen den Täter sozusagen erstmal wirklich ab aus der Wohnung, ist natürlich auch eine höhere Chance, dass die Situation dann etwas deeskaliert. Also ich glaube schon, dass auch solche Programme natürlich eine Rolle spielen dabei.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Alexander Horn, Kriminalkommissar, Leiter der Dienststelle Operative Fallanalyse der Bayerischen Polizei. Sein Buch heißt Die Logik der Tat, Erkenntnisse eines Profilers, Drömer Verlag, 19,99 €. Herr Horn, am Beispiel der NSU-Morde möchte ich Ihre Arbeit als Fallanalytiker, aber eben auch die Widerstände gegen Ihre Arbeit konkreter erläutern. Ihr Team war zunächst, wie alle anderen auch, der Meinung, es handle sich dabei um organisierte Kriminalität, vermutlich mit türkischem Hintergrund, und die Opfer stünden in irgendeiner Beziehung dazu. Warum war das so?
Ich glaube, die Fälle des NSU waren natürlich eine besonders schwierige Situation. Warum? Sie finden in diesen Fällen sehr wenig Täterverhalten. Das ist natürlich etwas, was es für uns auch sehr schwierig macht. Deswegen haben wir ja auch ja vorhin gesagt, die Fälle, die am besten für uns geeignet sind, sind sexuelle Tötungsdelikte. Warum? Dort lebt ein Täter häufig sexuell abweichende Fantasien aus und zeigt umfangreiches Täterverhalten. Wenn Sie sich im Vergleich dazu jetzt die Morde der NSU anschauen, das war natürlich was anderes. Reingehen, kurz Zeitabläufe, Schüsse abgeben und das Objekt wieder verlassen, keine weiteren Handlungen setzen. Insofern natürlich sehr schwierig. Aus wenig Verhalten auch kann man nur sehr wenig rekonstruieren. Punkt 1. Punkt 2, der eine große Rolle spielte, war natürlich auch diese Wahrnehmungen, die von Zeugen berichtet worden sind. Das ist im Vorfeld, im zeitlichen Vorfeld, auch im sehr nahen zeitlichen Vorfeld, sei es ein Tag, zwei Tage zuvor, teilweise sogar nur im Stundenbereich zuvor, zu Auseinandersetzungen gekommen war, im Zusammenhang mit diesen Geschäften zum Beispiel, dass Beobachtungen waren. Wir titulierten das eben als sogenannte Ansprachen, wo sich dann die Frage eben stellt, ja, was war denn hier vielleicht für ein Konflikt im Vorfeld denkbar, der unter Umständen ursächlich sein könnte für die dann folgende Tötungshandlung?
Aber nach zwei neuen Morden 2006 änderten Sie Ihre Meinung. Hatten Sie die Idee?
Es war so, dass wir bei der ersten Hypothese sozusagen, bei der organisierten Kriminalitätshypothese zu bleiben, war es so, dass die Annahme war, die Opfer wären gezielt ausgewählt worden, also als Personen. Und als dann die Fälle 8 und 9 passierten innerhalb von 3 Tagen in Dortmund und in Kassel, haben wir natürlich unsere ganze Hypothese nochmal in Frage gestellt. Denn was für auffallend war, war bei diesen 2 Fällen, dass die Anwesenheit beider Personen zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort nicht so vorhersehbar war und es einen stärkeren Eindruck machte, als wären sie eben mehr zufällig noch an diesem Ort oder an diesem, gerade im Fall Dortmund, auch wirklich an diesem Tag um diese Uhrzeit dort. Das heißt, wir stellten insofern erstmal die Frage der Opferauswahl komplett in Frage. Und wenn es eben nicht die gezielte Opferauswahl wäre, dann ist die Frage, warum denn dann? Das brachte uns eben zur Hypothese zu sagen, stehen diese Personen unter Umständen stellvertretend für etwas, für eine Gruppe von Personen?
Und diese Hypothese dann zu entwickeln in Ihrem Team, da ging es schon richtig laut zu, schreiben Sie?
Ja, natürlich. Das ist natürlich auch ein ganz schwieriger Prozess. Stellen Sie, ich meine, Sie müssen ja auch sich und Ihre geleistete Tätigkeit und Arbeit da komplett in Frage stellen. Und wir haben natürlich in der ersten Analyse auch versucht, genau diese Fragen aufzuwerfen. Können wir diese Ansprachen verifizieren oder falsifizieren? Gibt es dort Ansatzpunkte dafür in der Ermittlung? Aber man muss sich natürlich komplett in Frage stellen. Aber das ist auch etwas, was meines Erachtens die Fallanalyse ausmacht. Eben nicht mit fester Absolutheit ranzugehen, sondern zu sagen, wir haben 2 neue Fälle. Was bedeutet das? Was können wir aus diesen einzelnen Fällen rauslesen? Und was bedeutet es für unsere gesamte große Hypothese? Und das ist auch im Team erstmal kontrovers diskutiert worden. Und manche hatten da auch größere Schwierigkeiten, sich davon zu lösen und sich dann überzeugen zu lassen. Was aber auch wichtig war, denn das führte zu einem für uns sehr, sehr intensiven Diskussionsprozess, der uns aber dann dazu brachte zu sagen, aus unserer Sicht ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um fremdenfeindliche Taten handelt, doch größer.
Aber immerhin, zu Ihren Gunsten spricht ja nun mal, dass es noch nie vorgekommen ist, dass Sie mit einer Ihre Hypothese völlig widerlegenden Annahme in einer Präsentation dann konfrontiert wurden. Und Stichwort Präsentation, Sie haben dann vor 60, 70 Leuten gestanden und mussten Ihre gänzlich andere These präsentieren. Das war sicherlich kein Zuckerschlecken.
Ich habe es im Buch ja nicht umsonst bezeichnet als das Vermitteln unbequemer Wahrheiten. Das ist natürlich etwas, wenn Sie so eine Hypothese präsentieren und vieles in Frage stellen, was bisher lief, Das ist schwierig. Das sind mit Sicherheit die schwierigsten Beratungssituationen, die Sie haben können. Oder wenn Sie es beim Maskenmann hernehmen, vergleichen, Sie müssen jetzt der Sonderkommission und der Staatsanwaltschaft sagen, dass Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit hier mit einem Serienmörder zu tun haben, der bereits seit vielen Jahren Kinder tötet. Das sind natürlich ganz schwerwiegende Informationen, die Sie dort vermitteln müssen.
Und Sie wurden dann aber auch im Polizeiapparat persönlich angegriffen.
Naja, natürlich ist es, wenn es um viel geht, wie in diesen Fällen natürlich, dann ist das ein Diskussionsprozess, der groß ist und der natürlich auch eine Breite hat. Das Problem, glaube ich, bei der NSU war vielmehr dieses Fallverständnis. Wissen Sie, die Fallanalyse ist, ein vertieftes Fallverständnis zu entwickeln. Und wie ich eingangs sagte, Sie werden einen Fall schwer klären können, wenn Sie ihn nicht verstehen. Und ich glaube, dass es bei den Fällen NSU die Schwierigkeit war, diese Fantasie zu entwickeln, zu sagen, es gibt dort wirklich zwei oder wie groß die Anzahl auch immer sein mag, wir gingen ja von zwei handelnden Tätern aus, die sind unterwegs und töten in Deutschland aus diesem fremdenfeindlichen Motiv. Das ist ein seltenes Phänomen, wenn sie Serienmord haben. In der großen Masse der Serienmörder sind die dann sexuell motiviert. Aber dass sie fremdenfeindlich motivierte Serienmörder haben, das ist noch etwas, was noch viel, viel seltener vorkommt.
Aber das eben war, und daraus erklärt sich eben dann auch der Titel, die für Sie einzig klare Erklärung, das war die Logik der Tat. Und Sie wollten ja nun in Ihrem Buch nicht die Kämpfe von gestern noch einmal ausfechten, schreiben Sie, und deshalb heißt es da auch nur andeutungsweise, Ihre Hypothese sei in Teilen des Ermittlungsapparates auf Ablehnung gestoßen. Bitte nennen Sie uns das hier mal genauer.
Naja, also das natürlich, wenn Sie eine Hypothese aufstellen, die wird diskutiert, das ist klar, weil wir hatten ja dann verschiedenste Sitzungen. Es ging zum Beispiel um die Frage ja dieser Medienstrategie, weil unsere Zielrichtung ja war, die Medienstrategie, diese Alternativhypothese aufzuzeigen. Und das wurde schon sehr kontrovers diskutiert in dieser Steuerungsgruppe, in der natürlich die Frage war, geht man damit jetzt so nach außen? Es ist ja eine Hypothese.
Steuerungsgruppe war was?
Entschuldigung, die Steuerungsgruppe war eingesetzt. Das waren sozusagen die Leiter der einzelnen Sonderkommissionen. Wir waren ja auf unterschiedliche Bundesländer verteilt.
Also die höchste Ebene sozusagen.
Genau, die Führungsebene, was es angeht. Wobei dann der SOKO-Leiter, der Wolfgang Geier, auch die Entscheidung gefällt hat, dass wir diese Medienstrategie in jedem Fall machen und wir das ja auch umgesetzt haben. Was ja dann auch die Frage im Bundestagsuntersuchungsausschuss an mich war, ob es denn tatsächlich auch gehört wurde und was für mich der Vorteil war, dass ich dann die Bild-Zeitungsartikel des Folgetages präsentieren konnte, in dem die Frage formuliert war, töten der Serienmörder aus Fremdenfeindlichkeit oder aus Fremdenhass.
Also mit anderen Worten, an höchster Stelle hat man Ihnen nicht geglaubt, aus welchen Motiven auch immer. Wollen Sie da eine Vermutung anstellen?
Ich würde nicht sagen, man hat mir nicht geglaubt, denn es ist ja auch nicht so, dass in diesem Bereich nicht ermittelt wurde. Also das ist ja auch etwas, was man vielleicht deutlich machen muss. Es wurde ja sehr wohl im rechten Bereich ermittelt. Und es ist ja auch nicht so, dass wir mit unserer Einschätzung völlig frei von Fehlurteilen waren, denn zum Beispiel wir gingen ja davon aus, dass die Täter einen Ankerpunkt in Nürnberg aufwiesen, weil die Nürnberger Taten sich unterschieden von teilweise den restlichen Taten.
Also der Ankerpunkt war aber Thüringen.
Der Ankerpunkt war Thüringen und insofern war halt für uns da auch das eine Einschätzung, die wir abgegeben hatten. Aber das zeigt natürlich die Schwierigkeit, wenn Sie mit Hypothesen arbeiten. Hypothesen sind Hypothesen.
Aber da kommt doch wieder genau das ins Spiel, was Sie vorhin schon gesagt haben, dass dann offenbar die Zusammenhänge zum Beispiel zwischen den Banküberfällen in Thüringen und eben diesem Täter-Duo oder Täter-Trio, wie immer man das auch nennen will, nicht erkannt wurden.
Ich glaube, man kann aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Und deswegen ist es ja eine der Aufgaben, deswegen, ich habe das in dem Buch ja auch gemacht, dass ich zum Beispiel große andere Kriminalfälle wie den Yorkshire Ripper in England hergenommen habe oder einen Serienmordfall aus Kanada. Denn es werden häufig immer wieder dieselben Entscheidungen gefällt und häufig eben auch falsch. Und wir können natürlich aus anderen Fällen lernen, so wie wir ja natürlich auch diesen Fall NSU nachbereiten und uns die Frage stellen, wo sind wir unter Umständen falsch abgebogen? Was hätten wir anders sehen können? Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man diese herausragenden Fälle so aufbereitet und so auch präsent hat, dass eben man dann in der Lage ist, solche Zusammenhänge zu erkennen.
Ja, das frustriert Sie aber schon enorm. So schreiben Sie das ja auch, wenn immer die gleichen Problemlagen auftreten, weil die schlechten Erfahrungen aus früheren Fällen vergessen wurden oder unbekannt sind. Warum ist das immer wieder so?
Ja, das finde ich ja spannend, wenn Sie sich die Untersuchungskommissionsberichte aus England anschauen, aus, sagen wir mal, den 80er Jahren zum Yorkshire Ripper Fall, und Sie vergleichen sie dann mit dem Campbell Report aus Kanada aus den 90er Jahren, da finden Sie sehr, sehr ähnliche Formulierungen sogar wieder, was die Probleme sind. Aber ich glaube, das ist halt ein Stück weit auch irgendwo im Menschen drin. Und wenn es um Entscheidungsprozesse geht, dann gibt es ein paar wesentliche Grundlagen, um die es geht. Und zwar das saubere Trennen von Fakten, von Wahrnehmungen und von Hypothesen. Auf welcher Grundlage entscheide ich wie? Und da hilft diese Unterteilung nach Fakten, Wahrnehmungen, Hypothesen ganz immens. Und das war zum Beispiel beim Yorkshire Ripper Fall ein ganz großes Problem, dass das vermengt wurde. Was ist jetzt Fakt und was ist einfach nur eine Wahrnehmung oder eine Hypothese?
Sie schreiben, dass Ihre persönliche Nachbearbeitung des Falles noch nicht abgeschlossen sei. Was meinen Sie damit?
Ja, wir stellen uns natürlich auch die Frage, hätten wir zu einem früheren Zeitpunkt unter Umständen schon erkennen können, dass es eine andere Motivlage im Vordergrund steht. Aber da muss man natürlich auch sagen, schauen Sie, das war 2005, 2006, diese Analyse.
Aber es belastet Sie doch noch heute.
Ja, natürlich ist die Frage für uns, hätten wir diesem Töten nicht früher Einhalt gebieten können. Insofern ist es einfach auch eine Frage der Methodik, dass wir sagen, können wir diese Methodik noch weiterentwickeln, dass wir zukünftig unter Umständen noch eine zusätzliche Kontrollschleife einbauen und uns gleich die Frage noch nach, welche Alternativhypothesen wären jetzt trotzdem noch denkbar. Also insofern, wir werden da mal schauen, wie wir methodisch uns da noch dran weiterentwickeln können.
Herr Horn, in jedem Fall bringt Ihr Beruf persönliche Belastungen mit sich für Sie und natürlich für Ihr Team. Zum Beispiel Ihr Privatleben ist kaum planbar. Das ist so ähnlich wie bei den Tatortkommissaren auch, denke ich.
Das ist was viele Ermittler gemein haben. Schauen Sie, das natürlich, gerade wenn Sie jetzt bei der Mordkommission arbeiten, da haben Sie dann Bereitschaftszeiten und dann wissen Sie natürlich nicht, was auf Sie zukommt. So halt bei uns auch. Wir sind natürlich fremdbestimmt, denn wenn irgendwo ein größeres Delikt anläuft, dann werden wir da im Regelfall dazugezogen und das ist halt einfach nicht immer vorhersehbar.
Und das ist dann eben, wenn Sie Privatleben haben, auch schwer abzuschalten?
Ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass wenn man sich die ganze Zeit mit sehr extremen Fällen beschäftigt, es natürlich auch, man das nicht an der Garderobe abhängt, wenn man dann das Büro verlässt. Das ist, glaube ich, klar. Und gerade wenn Sie sich mit solchen Fällen lange beschäftigen, wie als Beispiel jetzt mit der Soko Dennis, wenn Sie 14 Jahre an so einem Fall mit den Kollegen arbeiten, da verbringen Sie viel Zeit damit.
Bei allen möglichen Geschichten kommt das immer wieder hoch, dass Sie dann plötzlich mit Ihren Gedanken bei diesem Fall sind.
Also bei der Soko Dennis war es, beim Maskenmann war das zweifelsohne so, dass man ja, wir sind ja sehr viel auch im Auto unterwegs und dann sind Sie auf einer langen Autobahnfahrt und natürlich denken Sie da nochmal durch und sagen, passt unser Täterprofil? Haben wir ihn da richtig eingeschätzt? Müssen wir da nochmal ran? Könnten wir was anders interpretieren? Das war natürlich alles in den Jahren Sachen, die einen da beschäftigen. Und natürlich beim Serienmörder, wie jetzt bei Maskenmann natürlich die Frage, wird er es denn wieder tun? Und wenn, dann wo?
Herr Horn, die größte Belastungsquelle für die Fallanalytiker sei aber die ständige Auseinandersetzung mit gewalttätigen sexuellen Abweichungen. Das führe über die Jahre auch zu Desillusionierung, schreiben Sie. Welche Erkenntnisse lassen denn einen Kriminalbeamten wie Sie leicht den Glauben an den Menschen verlieren? Zumindest Zitate von Ihnen.
Ja, ja, das ist ja auch richtig. Ich glaube, was man erkennen muss, ist, dass es eben nicht diese klare Trennlinie gibt zu dem Bösen, wenn Sie so wollen. Ich schreibe ja zum Beispiel auch davon, dass eben das Böse häufig viel banaler ist, als man das denkt. Und dass diese Erkenntnis, dass Sie jemanden haben, der auf der einen Seite, ich beschreibe da ja auch sowas, wir nennen das die doppelte Buchführung. Das heißt, Sie haben jemanden, der führt auf der einen Seite ein scheinbar angepasstes Leben, da kann er auch Familienvater sein, durchaus auch tatsächlich liebevoller Familienvater auf der einen Seite, das wird auch dann von den Kindern tatsächlich so berichtet, und auf der anderen Seite jemand sein, der loszieht, um aus seinen sexuell-sadistischen Fantasien Frauen oder auch Kinder zu töten, zu quälen.
Also diese Destruktivität.
Diese extreme Destruktivität, die extreme Kreativität, die teilweise in dem Menschen eben steckt, aber daneben auch gleichzeitig diese Destruktivität. Und das ist eben nicht diese monströsen Täter sind, die man häufig hat, sondern dass es eben scheinbar auch angepasste Menschen sind, die teilweise bei der Polizei noch überhaupt nicht bekannt waren.
Und das immer im Zusammenhang mit Sexualität?
Natürlich, für uns spielt eben gerade die Fälle mit Sexualität eine große Rolle, wie ich ja schon gesagt habe, weil natürlich dort viel Verhalten gezeigt wird. Und unsere Arbeit ist ja in erster Linie das Bewerten von Verhalten. Und was es da an einer Bandbreite an Sexualität und an abweichender Sexualität gibt, Das konnte ich mir wahrscheinlich vieles davon vor 17 Jahren nicht vorstellen, was ich jetzt weiß, wozu der Mensch in der Lage ist und was er denn tatsächlich auch alles macht.
Besonders schlimm, weil wir ja bei den Belastungen sind, ist es für Sie, wenn es um misshandelte und getötete Kinder geht. Solche Schilderungen kriegen Sie aus Ihrem Gehirn nicht raus, glaube ich.
Ich glaube, es geht jedem Ermittler so, aber nicht nur den Ermittlern, es geht jedem Rechtsmediziner so, der mit diesen Fällen betraut ist. Natürlich sind das belastende Situationen, wenn sie bei der Obduktion eines Kindes stehen und dieser beiwohnen und sich diese Verletzungen anschauen müssen. Denn wenn sich diese Destruktivität dann an das schützenswerteste Gut, das wir haben, was ja eigentlich ein weltweiter Konsens ist, dass das die Kinder sind, das ist dann natürlich schon sehr, sehr schwierig. Und gerade wenn sie es dann auch noch mit einem Serientäter zu tun haben.
Die meisten Ihrer Kollegen sind Ausdauersportler. Sie treibt das eher in die Berge, aber hoffentlich nicht mehr in den Himalaya.
Naja, der Himalaya ist jetzt ein bisschen weiter weg für mich inzwischen auch. Ich nehme mehr die Nähe, das ist ja der Vorteil. Wir haben sie ja vor der Haustür bei uns in München. Aber der Ausdauersport ist schon wichtig. Es befreit den Kopf und man ist mit was anderem beschäftigt und kann die Gedanken einfach schweifen lassen. Wobei natürlich auch da kehrt man zwischendrin zu einem Fall zurück, aber es ist einfach wichtig, dass man sich diese Auszeit dann da aufnimmt.
Also es gibt Kollegen, die krank wurden und nicht mehr im Dienst sind oder anderswo arbeiten, aber trotzdem, das Interessante ist, dass die Fluktuation in ihrem Team offenbar sehr, sehr gering ist. Das liegt natürlich wahrscheinlich am Chef. Und woran noch?
Ich glaube tatsächlich, dass wir hier in Deutschland einen guten Weg gewählt haben mit diesem Teamansatz. Denn die Kollegen, die nicht mehr im Dienst sind, die ich ja beschrieben habe, das sind in erster Linie Kollegen im Ausland, die nicht den Vorteil hatten, im Team dran zu arbeiten, sondern alleine an solchen Fällen arbeiten mussten. Und ich glaube, dass das wirklich einen signifikanten Unterschied macht, wenn man im Team über diese Fälle spricht. Man ist nicht allein, die Fälle werden im Team bewegt und man achtet natürlich auch im Team ein bisschen mehr auf den anderen, weil man merkt, na, wo wird es denn schwierig oder welcher Fall ist denn gerade belastend, vielleicht auch für den Kollegen. Und ich glaube, es wird bei uns anders drüber kommuniziert und nicht eben nur im Kopf des Einzelnen damit gearbeitet. Ich glaube, das ist ein protektiver Faktor.
Herr Horn, Sie schreiben zu den Anforderungen an einen guten Fallanalytiker, gehöre neben der Fachkompetenz auch eine ausgeprägte mündliche Ausdrucksfähigkeit. Schön, dass wir davon jetzt heute profitieren konnten und danke, dass es Sie und Ihr Team gibt und sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Herr Kahle. Dankeschön.
Das war 1222, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Münchner Fallanalytiker Alexander Horn über sein Buch Die Logik der Tat, Drömer Verlag, 19,99 €. Nächste Woche, auch jenseits von Afrika, Genitalverstümmelung an Frauen. Gäste sind Cornelia Strunz und Roland Scherer vom Desert Flower Center im Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.